Und wir freuen uns mit euch, dass ihr uns auch Anteil gebt an eurer Freude. Das ist ja wirklich etwas, 25 Jahre. Und die Bibel sagt, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Und wir weinen immer wieder mal mit Geschwistern, aber ich finde es ganz toll, dass wir uns auch mit euch freuen dürfen und das auch mit euch feiern dürfen, dass ihr so lange verheiratet seid, so lange aneinander festgehalten habt. Das ist heute wahrlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Selbst in christlichen Kreisen ist es manchmal schwierig, weil es immer wieder Menschen gibt, die nicht treu bleiben, die nicht festhalten, die sich von den Schwierigkeiten ins Boxhorn jagen lassen und die nicht an ihrem Versprechen bleiben, das sie einmal gegeben haben. Ihr habt jetzt erreicht, was ihr euch vor 25 Jahren vorgenommen habt. Das ist ja wirklich eine lange Zeit. 25 Jahre Ehe. Und das ist jetzt die Erfüllung eines Versprechens, das ihr euch als junges Liebespaar vor dem Traualtar gegeben habt. Stimmt? So hat es begonnen, mit diesem Versprechen aneinander festzuhalten. Ihr seid immer noch nicht am Ziel. Das geht noch weiter. Aber ihr habt festgehalten und geht bis heute Hand in Hand miteinander. Und es geht einfach weiter. Vor langer Zeit habt ihr euch versprochen, aneinander festzuhalten, treu zueinander zu sein, in guten wie in bösen Tagen. Und ihr habt mit Gottes Hilfe genau das verwirklicht in dieser ganzen Zeit, jetzt schon 25 Jahre lang. Es war nicht vorauszusehen, dass immer alles über Höhen geht. Es war von Anfang an klar, dass auch Tiefen da sein werden. Aber ihr habt nie aufgegeben. Ihr steht heute als Ehepaar hier, als zwei Menschen, die treu geblieben sind, das heißt, die aneinander festgehalten haben, die wieder aufgestanden sind, die einander geholfen haben. Das ist ganz notwendig. Gerade auch dann, wenn der andere einmal geschwächelt hat. Und ich bin sicher, das gab es bei euch auch, Schwächephasen. Vielleicht, wenn der andere in Gefahr war, zu straucheln oder gar aufzugeben oder vielleicht auch versagt hat. Wir haben das vorhin schon gehört. Auch in diesen Dingen, wenn etwas nicht so funktioniert, ist Treue ein ganz wichtiger Punkt. Treu zu sein bedeutet ja vor allem auch dann am anderen festzuhalten, wenn er Schwäche zeigt und sich nicht als der perfekte Partner erweist. Diese perfekten Partner, die haben wir alle einmal erträumt, ja. Und es ist auch gut so, sich nach einem Ideal auszustrecken. Das, was man möchte und wo man sagt, das ist er, das ist sie. Aber es werden nur ganz selten diese Träume Realität, weil jeder doch etwas anders ist, als das, wie man sich das anfänglich vorgestellt hat. Ein solcher Traum wird selten wahr. Einfach nur aus dem einen Grund, weil wir alle etwas mitbringen. Jeder kommt aus seinem Hintergrund, und wir bringen manchmal Dinge mit, die nicht immer kompatibel erscheinen mit dem, wie wir das gerne hätten und wie wir das und wie wir uns das vorstellen und was dann die traute Zweisamkeit auch manchmal ganz schön auf die Probe stellen kann. Und das erlebt auch jedes Ehepaar. Ich bin sicher, auch ihr habt solche Erfahrungen gemacht, wo ihr gemerkt habt, Mensch, wir sind ja doch auch ganz unterschiedlich, ja. Wir haben uns geheiratet, weil da hat alles gepasst. Und jetzt stellt man dann so nach und nach fest, es gibt auch Unterschiede bei einem Ehepaar. Ist auch ganz klar. Viele kommen ja vor den Traualtar und geben eben dieses Versprechen, treu zu sein, verlässlich zu sein. Der Partner kann sich auf mich verlassen. Verbindlich zu sein, fest zu bleiben, den anderen auch zu tragen, wenn es nötig ist. Und der Apostel Paulus geht sogar so weit, dass er an einer Stelle sagt, ertragt einander. Auch das kann vorkommen, dass man etwas aushält und etwas aushalten muss, gerade auch in der Ehe, das ist ganz klar. Das bedeutet einfach dran zu bleiben und durchzuhalten, gerade auch wenn es schwierig wird. Das ist meine Erfahrung. Liebe, die sich in der Treue erwiesen hat, die wird durch solches Tragen und Aushalten nicht geschwächt. Sie wird nicht schwächer, sondern im Gegenteil, sie wird gestärkt und wird tiefer. Ja, je mehr man überwindet, je länger man dranbleibt, desto mehr setzt sich das und desto tiefer greift das. Und die Verbindung, die wird fester und nicht weniger fest durch solche Dinge, wenn man hindurchgeht gemeinsam, wenn man aneinander festhält. Ich habe mal auch viele, die vor den Traualtar treten, die rechnen eigentlich gar nicht damit, dass tatsächlich auch solche Zeiten kommen, wo die Liebe geprüft wird, wo es mal schwierig wird, wo die Gefühle auch mal richtig im Keller sein können, wo man nicht auf rosaroten Wolken schwebt, wie am Anfang, wo der Traumprinz und die Traumprinzessin sich einfach als Mensch erweist auf einmal. Ja. Als Mensch, der aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit, seiner Originalität, seiner Prägung, seiner Stärken, seiner Erziehung, auch seiner Schwächen in manchen Dingen einfach ganz anders ist als man selbst. Das ereignet sich dann in der Ehe. Diese Dinge werden vorher oft nicht durchdacht. Nicht jeder macht einen Ehekurs, bevor er heiratet. Aber die Dinge kommen und plötzlich wird es deutlich. Da ist ein Mensch an meiner Seite, der ist in manchen Dingen tatsächlich auch anders, als ich das dachte. Und das wird dann alles so nach und nach offenbar. Ja. Aber das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Und es gibt Leute, die sehen das negativ. Der ist so anders, die ist so anders, wir passen nicht zusammen. Mensch, aber das ist doch genau das, was es spannend macht letztendlich. Ja. Da wird es nicht langweilig. Es ist nicht vorhersehbar in manchen Dingen. Ich möchte keine Frau, die genauso ist wie ich. Ja. Wo ich immer durchblicke. Möchte ich nicht. Ja. Das ist ja das Schöne, dass ein Rätsel bleibt. Ja, und natürlich auch manch Sonderbares, muss man auch sagen. Ja. Ganz klar, aber der Frau geht es ja genauso. Der geht es ja genauso. Aber auch das gehört dazu, um die Spannung aufrecht zu erhalten, weil es dadurch immer wieder etwas zu entdecken gibt, wie es weitergehen kann und wie man sein Leben gemeinsam eben gestalten kann. Nun, wie dem auch sei, wenn zwei sich verlieben und einander heiraten, dann müssen sie jetzt dann als Paar, oder dann geht es darum, jetzt als Paar dann herauszufinden, wie man gerade in der Unterschiedlichkeit nicht unglücklich, sondern glücklich wird. Wie man in dieser Unterschiedlichkeit nicht gegeneinander, sondern miteinander agiert und vorwärts geht. Und wie man in der Unterschiedlichkeit den anderen eben deshalb nicht ablehnt, sondern gerade in dem, wie er ist, wenn ich das dann so nach und nach checke, ihn annehme. Das, ihr Lieben, das kultiviert eine Ehe und kultiviert die Beziehung in einer Ehe, die eben nicht bloß auf schöne Gefühle aufgebaut ist, sondern in dem Versprechen gründet, treu zu sein, dran zu bleiben, fest zum anderen zu stehen, auch wenn sich die Dinge nicht immer als ideal und perfekt herausstellen. Das wäre nämlich eine Illusion. An dieser Illusion sind viele Ehen zerbrochen, weil diese Illusion der Wirklichkeit nicht standhält. Das Wunschbild entspricht eben in den seltensten Fällen der Wirklichkeit. Und beides muss sich annähern. Und wir müssen als Ehepaare oder Ehepaare, ein Paar, muss lernen, das in Übereinstimmung zu bringen. Damit die Spannungsfelder, die dabei entstehen, nicht zu einer ständigen Wegzehrung von Kraft wird, sondern dass hier auch ein Potenzial sich entfaltet, wo beides zusammenfließt und beides miteinander harmoniert. Und ich gebe zu, das ist wirklich Arbeit. Und es ist manchmal ein langer Weg, aber es lohnt sich. Dadurch werden die Dinge, die am Anfang vielleicht schwierig sind, wo es immer wieder zu Spannungsfeldern führt, die werden weniger. Und man lernt, so damit umzugehen, dass die Harmonie immer weniger gestört wird, sondern immer mehr zusammenfließt und man wirklich gemeinsam gehen kann, weil man seinen Partner auch akzeptiert, wie er tatsächlich ist und nicht, wie ich ihn haben möchte, ihn aber nicht dorthin erziehen kann, weil er selbst Schritte tun muss und ich muss teilweise von meinen Vorstellungen auch lassen. Und so gilt es, und das ist eine wichtige Aufgabe in der Ehe, um sich dann zu finden. So dass ihr nun silberne Hochzeit feiern könnt, dass ihr 25 Jahre miteinander gegangen seid, in guten wie in weniger guten Tagen, und nie aufgehört habt, aneinander festzuhalten, das ist Treue. Das ist Treue. Treue bedeutet nicht, dass es nie etwas gibt, dass immer alles perfekt läuft oder immer alles perfekt gelaufen ist. Wie könnten auch zwei, die nicht vollkommen sind, die nicht perfekt sind, so perfekt leben, dass es nie Grund zur Klage gäbe, dass es nie ein Manko gibt, nie eine Unzulänglichkeit, nie eine Krise, nie ein Versagen. Das bringt unser Sein schon mit sich, dass sich auch solche Dinge ereignen. Nun, Treue bedeutet aber, durch dick und dünn zu gehen miteinander. Sein Treueversprechen gerade dann aufrechtzuerhalten, wenn es darauf ankommt, weil es eben nicht immer so läuft, wie wir uns das wünschen und wie wir es gern hätten. Und darin lehnt sich unsere Treue an der Treue Gottes an, als das Vorbild für uns. Die Treue Gottes, von der wir ja alle leben, ja, von der es in 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt, doch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und im Psalm 89, Vers 34 lesen wir, aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen, nicht verleugnen meine Treue. Das heißt, Gott wird sein Versprechen uns gegenüber wegen unserer Schwäche und Unzulänglichkeit nicht aufheben. Er bleibt treu, selbst wenn wir Schwächen zeigen. Deswegen ist er vertrauenswürdig. Weil er nicht die Flinte ins Korn wirft über uns, sondern weil er festhält an seinen Zusagen. So, seine Treue uns gegenüber, und das ist ein wichtiger Punkt, die wurzelt eben nicht in unserem Wohlverhalten und gründet eben schon gar nicht in unserer Vollkommenheit. Die gibt es nämlich nicht. Sondern allein in seinem Wesen und in seiner Zusage, uns nicht aufzugeben. Egal was geschieht. Egal was geschieht. Und deshalb schreibt Paulus dann eben auch an Timotheus und kann sagen, wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, er kann nicht gegen sein eigenes Wesen handeln, gegen das, was er gesagt hat, gegen das, was er verspricht. Denn das ist die Wahrheit und die kann durch nichts aufgehoben werden, noch nicht einmal durch unser Versagen. Es bleibt wahr und seine Zusage bleibt bestehen. Und deswegen umfängt seine Treue auch unsere Schwäche. Und ehrlich gesagt, darin kommt mein Herz wirklich zur Ruhe. Weil ich Schwäche empfinde, weil ich Schwächen erlebe, weil ich Dinge erlebe, die ich nicht will, die sich aber ereignen. Aber Gott hat seine Zusage gegeben und er nimmt sie nicht zurück. Er bleibt treu mir gegenüber und dir gegenüber. Was er gesagt hat, hält er ganz gewiss. Das Leben und Sterben Jesu macht diese Wahrheit ganz anschaulich. Und am Kreuz sehen wir, wie selbst die schlimmste Aggression des Menschen Gottes Treue ihm gegenüber nicht aufheben kann. Das ist wirklich erstaunlich. Das Fehlverhalten und das Versagen des Menschen hat die Treue Gottes nie aufgehoben und seine Liebe eben nicht gemindert, wie wir das manchmal meinen könnten, empfinden, weil unser eigenes Empfinden so ist, Liebesentzug und so weiter. Gibt es bei Gott nicht. Es gibt keinen Liebesentzug. Er liebt uns immer gleich. Das Gegenteil ist der Fall, wenn etwas ist bei uns, dann macht genau das die Liebe Gottes eben noch deutlicher im Grunde genommen. Und es wird noch sichtbarer, dass er uns nicht aufgibt. Als Jesus von den Menschen verworfen und geschlagen wurde, hat er ja nicht zurückgeschlagen, stimmt? Er hat es nicht mit gleicher Münze heimgezahlt, sondern er hat den Schmerz auf sich genommen, der verursacht wurde durch diese Zurückweisung, hat das Kreuz genommen, das sie ihm gaben, und hat es getragen, dieses Kreuz. Die Leute schrien, hinweg, weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, kreuzige ihn. Und er ging weg und er trug das Kreuz hinaus auf den Richtplatz, wo die bösen Taten bestraft werden, die Ungerechtigkeit und wo das Böse gerichtet wird. Aber alles das waren nicht seine Taten, für die er gelitten hat, sondern es waren ihre. Hat er etwas auf sich genommen. Und hier sehen wir, die Liebe und Treue Gottes erweist sich eben auch im Leiden für den Geliebten und lässt ihn gerade dann nicht los, wenn er es am wenigsten verdient. Das ist die Treue Gottes. Umfasst alles. Die geht so weit, dass es sich sogar selbst aufgibt. Jesus betet dann am Kreuz, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So zuerst trug er dieses Kreuz, das sie ihm geben, hinaus vor die Stadt und schafft so im Bild den Müll weg, den sie produzierten und den wir produzierten. Weil das Kreuz ist die Müllhalde der Menschheit. Ja. Jesus nimmt dieses Kreuz und trägt es aus der Mitte heraus, trägt es vor die Stadtmauern, damit es weggeschafft wird. Ja. So erst trug er das Kreuz und dann trägt plötzlich das Kreuz ihn. Und so trägt uns auch die Treue Gottes. So ist er uns gegenüber. Den Schmerz, den wir manchmal verursachen, wo wir nicht in Liebe handeln, den nimmt er auf sich und trägt ihn. Und hält dennoch fest und trägt uns auch dann, wenn wir uns als unzulänglich erwiesen haben, stimmt? Oder wo ist der Christ, der sagt, bei mir gibt es so etwas nicht. Ich bin so fit. Unzulänglichkeit. Nein, wenn wir ehrlich sind und nicht einfach nur einzelne Schriftstellen hervorziehen, sondern unser Leben eingebunden haben in das Ganze, dann müssen wir zugeben, es ist auch Schwäche noch an uns. Und die ist nicht zu entschuldigen. Aber sie ist umfangen von der Treue und Liebe Gottes. Das ist auch wahr. So, das ist die Treue Gottes. Das ist seine Verlässlichkeit. Seine Verbindlichkeit. Er hat sich an uns gebunden, hat sich so mit uns verbunden. Und das ist unser Vorbild, wenn es um Treue geht. Treue ist nicht einfach nur die Vorstellung von Treue, die wir haben. Und wir haben ja meistens die Vorstellung, dass andere uns gegenüber treu sein sollen. Aber wir erweisen uns möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle als untreu. Und wer trägt uns dann? So, Treue umfasst eben beide Seiten und geht ganz, ganz weit. Er ist unser Vorbild, wenn es um Treue geht, sei es in der Ehe oder auch in anderen Zusammenhängen, wo wir in ein Beziehungsgeflecht hineingestellt sind und aufeinander bezogen sind, auch wie hier als Gemeinde zum Beispiel. Wenn jetzt aber meine Treue, meine Verlässlichkeit, meine Verbindlichkeit, meine Treue davon abhängt, dass sich die anderen immer richtig verhalten, dann werde ich mich wahrscheinlich nie als treu erweisen, weil Treue dann genau dort fehlt, wo sie nötig ist. Sie wartet nicht auf die Perfektion des anderen, sondern sie investiert sich dort, wo Mangel erscheint. Ich habe das vorhin schon erwähnt, Treue wird oft nur darauf reduziert, den Partner nicht zu reduzieren. In der Welt ist es häufig so, wie bei dem Seiltänzer, der zu seiner Frau sagt, du müsstest doch eigentlich wissen, dass für mich ein Seitensprung nicht in Frage kommt. Ja. Kennt er doch, oder? Na klar, da ist leicht reden, ja. Logisch, da kommt nicht in Frage. Ja. So, aber Treue ist eben viel mehr und achtet nicht nur auf das eigene Wohlverhalten, sondern ist eben gerade da wichtig, wo der andere sich als fehlbar erweist, der andere. Und mal ist es der eine, mal ist es der andere. Weil in einer Ehe werden alle Schwächen offenbar. Da lebt man so eng zusammen. Das ist die engste Beziehung, die man haben kann. Und es kommt die Zeit, wo der Partner vieles weiß über dich, wie kein anderer. Das ist ja ganz klar. Ja? Er weiß dennoch nicht alles, weil es immer noch Tiefen gibt. Ja, und das macht sie auch spannend, das haben wir schon gesagt. Aber eine so enge Beziehung, die gibt es sonst nur Gott gegenüber. Deshalb schreibt Paulus an die Korinther, an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 13, tragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Warum? Warum sagt er das? Ja, weil genau das geschieht. Und weil genau das notwendig ist, hier Treue zu beweisen, auch einander zu tragen, zu vergeben. Ich weiß, dass das immer wieder ein Thema unter uns Christen ist, aber es fängt eben an in diesen einzelnen Beziehungen und so weiter und geht dann weiter auf die ganzen Beziehungsgeflechte, in denen wir leben. Aber ganz wesentlich ist es eben in der Keimzelle, in der kleinsten Zelle, in der Ehe. Wenn das nicht mehr stattfindet und einer die Treue aufkündigt, dann sammelt sich schnell ein Müllhaufen an. Vielleicht auch nur ein eingebildeter Müllhaufen. Wenn das nicht mehr weggeschafft wird, wenn das Kreuz nicht mehr genommen wird und hinausgetragen wird, außerhalb der Gemeinschaft und der Stadt, um dort entsorgt zu werden, dann sammelt sich etwas an, was auch leicht die Ehe zerbricht. Und Jesus sagt, dann geschieht Hartherzigkeit. Und das harte Herz ist immer noch das, was letztlich die Ehe zerbricht. So, wir sind aufgefordert, auf Gott zu schauen, der uns gegenüber so treu ist, und das macht unser Herz immer wieder weich. Einer, der mir gegenüber so reagiert und mich so annimmt und mich so liebt, obwohl er weiß, wer ich bin. Da möchte ich auch Großzügigkeit lernen. Meinem Nächsten gegenüber, meinem Partner gegenüber, Geschwistern gegenüber, jedem gegenüber, mit dem ich es zu tun habe. Ernst Ferstl, der österreichische Dichter, hat einmal gesagt, die Treue ist das Rückgrat der menschlichen Liebe. Das heißt, Rückgrat ist das, was uns aufrecht hält. Was uns aufrecht hält. Das bedeutet, an der Treue wird die Liebe immer wieder aufgerichtet. Die Liebe in der Beziehung immer wieder aufgerichtet. An der Treue, an dem Versprechen, an der Entscheidung, ich will nicht nachlassen. Ich will das, was vielleicht einmal zu Boden sinkt, wieder aufrichten. Ich will weitergehen und ich will hier nicht auf die Gefühle achten als meine erste Leitlinie, weil mein Gefühl sagt mir etwas anderes. Aber die Treue sagt, knie dich nieder und richte auf. Ihr Lieben, an manchen Punkten kostet es alles. Das muss man ehrlich sagen. Das ist nicht immer einfach. Aber das ist das, wofür Gott uns bestimmt hat, ihm nachzueifern. Ihm nachzueifern. Und vielleicht hat der eine oder andere schon an einer Stelle wirklich geweint, herzzerreißend geweint, weil er gespürt hat, dieses Kreuz, das greift auch in Beziehungen, in seiner Beziehung. Das kostet ihn alles. Aber wer dieses Kreuz auf sich genommen hat, der bekommt auch den Lohn davon. Weil eine Beziehung, eine Ehe kann nicht so kaputt sein, dass sie keine Heilung erfahren kann. Gesund geliebt, hast du vorhin gesagt, gell? Wenn man das zulässt. Wenn einer nicht mitmacht, dann wird es wohl nicht gehen. Aber wenn beide offen sind und sagen, ich will festhalten, Mensch, dich habe ich geliebt und dich liebe ich. Und egal, was sich da auf unsere Beziehung vielleicht auch mal gelegt hat, das hat nicht das letzte Wort. Ich möchte so gern in Treue weitergehen. Und wer das tut, der wird erleben, dass verschüttet geglaubte Gefühle plötzlich wieder lebendig werden. Ich gehöre zu den Männern, die überzeugt sind, dass eine Ehe auch nach 25, nach 35, nach 40 oder mehr Jahren immer wieder Situationen erleben kann, wo die Liebe ganz frisch und auch heiß wird. Wirklich. Man muss nicht fremdgehen, um etwas zu erleben. Aber man darf seinen Partner entdecken, weil die Tiefe des Partners, die ist nicht gleich nach der Haut an der Oberfläche zu Ende. Das geht tiefer. Und wer den anderen in sein Herz schauen lässt und sich zu erkennen gibt, wer er wirklich ist in einer Ehe, der wird Dinge entdecken, die so interessant sind, die so spannend sind, die so liebenswert sind, sodass Liebe auch wieder entzündet werden kann sogar. wenn sie erkaltet ist. Søren Kierkegaard sagte einmal, die Liebe vollendet sich in der Treue. Das heißt, auch dem anderen zu sagen, dass er das auch weiß, ich stehe zu dir. Du kannst dich auf mich verlassen, gerade wenn es mal schwierig ist. Du brauchst keine Angst zu haben. Wer schon mal in einer Beziehung war, wo er immer Angst hatte, verlassen zu werden oder sich zusammennehmen muss, dass ja nichts passiert, der weiß, was das bedeutet. Angst zu haben in einer Beziehung ist furchtbar. Das bedeutet, es ist kein Vertrauen da. Das Vertrauen ist geschädigt. Die Treue hat nicht die Oberhand. Weil Treue und Vertrauen hängen natürlich eng miteinander zusammen. Treue schafft Vertrauen. Und es gibt einer Ehe, einer Beziehung, dem Miteinander einfach Sicherheit und Geborgenheit, die wir alle brauchen. Wir brauchen das. Viele von uns sind bestimmt in ihrer Ehe auch schon durch Zeiten gegangen, wo es unsicher wurde. Wo man sich vielleicht nicht mehr so sicher war. Aber die Treue hat durchgehalten. Und wenn das stattfindet, findet auch wieder Sicherheit und Geborgenheit statt. Treue ist die Grundlage allen Vertrauens. Weil Gott treu ist und sein Wort gilt, können wir vertrauen. Und das gilt auch auf menschlicher Ebene, die natürlich nicht göttlich perfekt ist, aber doch auch eine Basis hat in der Treue Gottes, der wir doch vertrauen. Deswegen können wir auch einander vertrauen. Es ist wichtig, Vertrauen zueinander zu haben. Wo kein Vertrauen da ist, kann man nicht wirklich miteinander leben. Es ist immer Unsicherheit. Bin ich angenommen? Kann ich mich auf den oder die verlassen? Werde ich abgelehnt, weil ich so oder so bin? So, wo Treue ist, kann man vertrauen. Treu und vertrauenswürdig hängt zusammen. Treue bedeutet eigentlich vertrauenswürdig. Und zu vertrauen bedeutet dann, keine Angst mehr haben zu müssen, dass der Partner sich abwendet, weil ich manchmal so komisch bin. Oder mich verlässt, wenn ich Fehler mache. Wo Treue und Vertrauen ist, bleibt das Miteinander gut. Das wünschen wir uns doch, oder? Wir wünschen uns immer Heil, immer zum Besseren hin, dass es besser wird, dass der Segen sich auswirkt, dass mein Herz zur Ruhe kommt, dass ich froh bin über das, wie es ist, und wenn es nicht gut ist, dass es besser wird. Und mit Treue und Vertrauen werden Dinge besser und gut. Dass ich heute hier stehen kann, das verdanke ich der Treue Gottes. Und der Treue auch meiner Frau. Sie hat viel mitgemacht mit mir, schon bevor wir verheiratet waren. Meine Familie hatte mich aufgegeben, sie hat mich genommen. Aufgelesen sozusagen. Sie wollte mich. Obwohl ich nicht sicher war, ob es überhaupt einen gibt, der mich will. Ich war gebrochen von Drogen, konnte nachts nicht schlafen. Ich hatte lange mit LSD experimentiert und dann irgendwann aufgehört, aber ich kam nicht mehr runter. Ich lege mich abends schlafen und nach einer Weile erlebe ich ein Flashback. Das heißt, der Trip kommt wieder, ohne dass ich was genommen habe. Die Folge davon war, dass ich es nicht ausgehalten habe in geschlossenen Räumen. Ich musste innerhalb von Sekunden zwanghaft die Wohnung verlassen und raus unter freien Himmel. Ich stand mehr als einmal in Unterwäsche unten auf der Straße. Und meine Frau bringt mir meine Klamotten hinterher. Und ist anschließend stundenlang mit mir durch die Gegend gelaufen. Und hat nicht gesagt, hey, du hast einen totalen Vogel. Sondern ist treu dazu gestanden. Ist mit mir gegangen und hat mich geheiratet. Ja, wirklich. Wirklich. Als ich mit 30 noch einmal studieren wollte und dann aufs theologische Seminar ging, hatten wir schon zwei Kinder. Und eins war klar, ich muss zunächst mal dorthin, kann sie nicht mitnehmen. Und sie war dennoch bereit, das zu machen. Das heißt, ich habe sie dann hier in München zurückgelassen. Und sie konnte bei Freunden wohnen, bei Ernst Rösslein, Monika Rösslein und Theo und Lela Degler, die damals ein Haus hatten in Schäftlarn. Und die haben gesagt, hey, komm bei uns wohnen, bis du eine Wohnung hast. Das hat ein Jahr gedauert. Und wir haben uns in diesem Jahr kaum gesehen. Ich war ständig weg. Kam alle 3-4 Wochen einmal ganz kurz nach Hause. Und sie hat die gesamte Last alleine getragen. Oder auch als sie dann dort war und wir eine Wohnung hatten. Wir hatten eine Wohnung im Taunus. Ich war aber immer noch auf dem theologischen Seminar, 45-50 Kilometer weiter weg. Wir hatten prinzipiell wenig Geld. Ich konnte auch nicht jeden Tag hin und zurück fahren. Auch in dieser Zeit war sie praktisch ein Jahr bis aufs Wochenende allein. Und selbst an den Wochenenden war ich unterwegs, weil es gefordert war, am Wochenende immer in einer anderen Gemeinde zu sein, dort zu dienen, zu predigen, Lobpreis zu gestalten, Zeugnis geben. Die Bibelschüler waren immer unterwegs. Das war richtig krass. Für mich nicht, für sie schon. Sie hat es ausgehalten, aber kam in dieser Zeit auch definitiv an Grenzen, wo es kaum mehr zum Aushalten war. Und sie ist dennoch treu geblieben, hat mich nicht verlassen. Dann später bin ich nach Rosenheim gegangen, hatte keine Wohnung, aber ich konnte wohnen bei Thomas und Rhoda Behrens am Anfang. Die sind nämlich nach Amerika gefahren für 6 Wochen, haben mir ihre Wohnung zur Verfügung gestellt in der ersten Zeit. Dann habe ich eine Zeit lang beim Hans Kaminski gewohnt, alleine. Meine Frau war nach wie vor noch in Wiesbaden, in Hessen. Ein halbes Jahr lang. Sie war wieder allein, wir hatten 3 Kinder in der Zwischenzeit. Sie hat es ausgehalten, grenzwertig teilweise, weil es wirklich schwer war. Aber sie ist immer treu geblieben, ihr Lieben. Deswegen bin ich heute hier, das wäre nicht möglich gewesen anders. Hat vieles getragen, nicht aufgegeben. William Shakespeare hat einmal gesagt, mit Taten schmückt sich Treue und nicht mit Worten. Das ist wahr. Das ist wahr. Es gibt noch einen anderen Aspekt der Treue. Und den habe ich von einem Freund gelernt. Ernst, du sitzt da drüben, das habe ich von dir gelernt. Das weißt du vielleicht gar nicht. Der Ernst Rösslein hatte früher einen Buchladen in München. Einen schicken Buchladen. Und ich bin ab und zu dorthin gefahren, habe mich gerne dort aufgehalten, um neue Literatur zu besorgen und auch immer wieder ein Gespräch mit Ernst zu haben. Der Ernst war damals mit in der Gemeindeleitung leitender Ältester im charismatischen Zentrum München. Und ich war hier in Rosenheim und gleichzeitig in Neuperlach damals mit der Gemeinde. Und es waren schwierige Situationen oftmals zu bestehen. Und ich hatte selbst häufig den Eindruck, Mensch, es gelingt nicht so, es geht nicht so vorwärts oder da versagst du vielleicht und so weiter. Ich war mir unsicher in dieser Zeit und nicht so sicher. Ich wusste, wozu ich berufen war und das habe ich getan. Aber der Erfolg hat sich nicht in der Art und Weise eingestellt, wie man sich das vorstellt. Nein, 1,5 Jahren werden es vielleicht 500 Leute sein und dann, das wird sich weiterentwickeln. So denkt man ja am Anfang, ja? Ja, weil man ja gesalbt ist und berufen ist von Gott. Und ich kam dahin und ich wurde manchmal dann von Ernst mit nach hinten in sein kleines Büro eingeladen. Da saßen wir dann und haben uns gegenseitig unser Herz ausgeschüttet. Leiterschaft ist manchmal ein schwieriges Geschäft, ihr Lieben. Aber wenn man jemanden hat, mit dem man sich auch austauschen kann, ist das wirklich gut, das ist befreiend. Er hat mir dann seine Sachen gesagt und ich ihm seine und habe dann vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht auch geklagt, ein bisschen, weil ich dachte, vielleicht liegt es an meiner Treue, dass ich nicht so treu bin. Und er sagt, Toni, du bist absolut treu. Du bist immer wieder aufgestanden und hast immer wieder an deinem Herrn festgehalten. Und du hast hier Treue erwiesen, hast dich nicht zurückhalten lassen von irgendwelchen Niederlagen, von irgendwelchen Rückschlägen oder sonst irgendetwas. Du bist treu, lass dir das nicht einreden. Und in dem Moment habe ich wirklich etwas verstanden, ja. Auch einen Aspekt der Treue, der ganz wichtig ist. So, das hat mir enorm geholfen damals. Treue bedeutet eben nicht, dass immer alles perfekt läuft, dass es nie Krisen gibt. Treue bedeutet auch Vertrauen und Glauben. Du hast es, glaube ich, gesagt. Ja, dieses Vertrauen zu Gott, der sich als treu erwiesen hat. Und der uns durch alles hindurch führt und uns auch freisetzt, selber treu zu sein und treu zu werden und Treue zu lernen. Meine Treue, das weiß ich, gründet nicht in meiner Fähigkeit oder meinem Erfolg oder auch nicht in meinen Niederlagen, sondern in der Treue Gottes mir gegenüber. Und das entlastet enorm. Er trägt mich. Und deswegen kann ich auch tragen an verschiedenen Stellen. Ich bin nicht für mich alleine belastet, sondern ich habe einen, der mich entlastet, wo ich abgeben kann, der mich trägt. Und deshalb kann man eben auch tragen. Wir leben heute in einer Zeit, teilweise in einer Zeit von Christsein, wo Leiden oder Tragen oder all diese Dinge nicht mehr so populär sind. Wir möchten das alles schnell abgeben, weil Gott hat uns ja erlöst, Jesus hat uns ja befreit und dieser Leidensaspekt, der hat einen fast faden Beigeschmack bekommen. Ich gehöre zu denen, die immer noch glauben, dass es zur Herrlichkeit durch Leiden hindurchgeht, nach wie vor. Und es sind nicht einfach nur Leiden um Christi Willen. Wo leiden wir denn um Christi Willen bei uns hier in Deutschland? Da werden wir ja benachteiligt. Aber krass benachteiligt. Das bisschen Leiden um Christi Willen, was wir hier haben, ich meine es von Gewalttätigkeit uns gegenüber, das haben wir gar nicht. Aber wir können leiden, wie Christus Leiden auf sich genommen hat, auch für seine Geliebten. Auch das ist Leiden. Indem ich meinen Groll und Zorn nicht festhalte, sondern loslasse, den Schmerz ertrage, und ihn ans Kreuz bringe, um dort wieder frei zu sein. Für mich selber und für meinen Partner. Und die Beziehung das Heil erfährt, das wir uns alle miteinander ersehnen. Wir brauchen nicht meinen, dass wir uns einander nicht verletzen. Wir verletzen uns. Jesus bekam eine Dornenkrone aufgesetzt, ja. Und die bestand aus den Stacheln, die da so irgendwo herumlagen, aus dem Dornengestrüpp. Und wir selber können manchmal auch ganz schöne Stacheln haben und den Partner verletzen, einen anderen verletzen. Und Schmerzen dadurch verursachen. Aber Treue, Liebe und Treue, die schießt nicht einfach zurück, sondern erträgt auch Schmerz. Kann auch mal etwas aushalten. Darf auch sagen und soll auch sagen, das hat mich wirklich verletzt. Ich bin wirklich getroffen. Ich muss nicht so tun, als ob die Dinge nicht geschehen. Sondern es ist natürlich wichtig, das auch anzusprechen. In der richtigen Haltung, die ich manchmal vielleicht auch erst suchen muss. Der Partner ist nicht herausgefordert, sich auf die Treue in dem Sinn zu verlassen, dass er ja sowieso treu ist und dann machen kann, was er will. Mein Partner ist ja treu, so ist es nicht gemeint. Wo Fehlverhalten da ist, müssen wir lernen, das zu korrigieren. Nicht mehr darin zu bleiben. Um Vergebung zu bitten, das ist auch etwas, was dazu gehört. Und all diese Bereiche, die ich ja gar nicht aufzählen muss. Aber alles das wurzelt in der Liebe und in der Treue. Und wenn sich das entfaltet, dann wird dort, wo Unheil ist, Heil. Heil. Und hier ist keiner, der mir da was sagen kann in Bezug auf Ehe. Unsere Ehe war so kaputt. Und ist heil geworden durch diese Dinge, dass ich nicht glaube, dass eine Ehe so kaputt sein kann, dass sie nicht heil werden kann. Geliebte leiden auch aneinander. Wo geliebt wird, gibt es auch Leiden. So ist es auch. Aber es triumphiert das Gute und das Schöne. Und das ist so wertvoll. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat geliebt bis in den Tod, heißt es. So, das sind vielleicht einige Aspekte gewesen, die wir sonst nicht so beachten, die aber doch ganz wertvoll sind, die zu wissen und einzuordnen, um in den entsprechenden Situationen auch reagieren können. Ihr beide habt nie aufgegeben. Bis heute nicht. Habt Treue bewahrt. Seid immer weitergegangen. Seid aufgestanden, wenn ihr gelegen seid. Habt euer Versprechen gehalten und aneinander festgehalten. Das freut mich. Und das freut uns. Ihr seid gesegnet. Wirklich. Jetzt habt ihr 25 Jahre geübt. Die nächsten 25 Jahre werden immer leichter, es wird immer schöner. Es geht weiter. Und jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen und nach vorne zu kommen. Wir möchten euch dazu segnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch hinknien wollt. Ich habe die jetzt extra mal mitbringen lassen. Die sind schon gebraucht, diese Kissen. Ja, die sind nicht mehr ganz taufrisch. Ja. Also es würde schon passen. Ja. Wir wollen jedenfalls eins, wir wollen euch segnen. Ja, Frank, du bist auf mich zugekommen, ob wir das machen. Natürlich tun wir das. Und zwar mit großer Freude. Ich finde es wirklich schön, wenn wir Anteil bekommen, auch an dem. Natürlich habt ihr einen Erfahrungsschatz, den wir nicht haben. Und darum geht es auch gar nicht. Aber zu wissen, wir haben Geschwister in unserer Mitte, die sind diesen Weg miteinander gegangen, haben festgehalten aneinander. Und ihnen ist es wichtig, jetzt auch nach dieser Zeit den Segen Gottes neu zu bekommen, sich neu hineinzustellen in diese Beziehung, von Gott gesegnet zu werden, gerahmt auch von Gemeinde. Das ist etwas, was zum Segen führt. Da bin ich davon überzeugt. Ich möchte bitten, dass der Hans noch nach vorne kommt. Franz vielleicht noch. Ludwig, kommst auch. Ludwig, wie lange bist du verheiratet? 47 Jahre. Franz, du?
23,5.
Das hätte deine Frau jetzt schneller gewusst.
Fast 24.
Okay. Kommt demnächst Silber, das ist schön. Dann möchte ich euch bitten, einfach niederzuknien. Wir wollen Hände auflegen und unserem Gott danken und euch segnen. Vielleicht stellt ihr euch hinter sie. Hans, darf ich dich bitten zu beginnen?
Streckt ruhig eure Hände aus und betet mit, seid mit dabei.
Lieber Jesus, danke für das Ehepaar Doris und Frank. Danke, dass du sie lieb hast, dass du sie kennengelernt hast, dass du sie zusammengeführt und geführt hast. Danke, dass sie sich entschieden haben, Ehe mit dir zu gehen, mit dem Dritten in der Mitte, dass sie so lange durchgehalten haben und dass sie einfach aufeinander zugehen. Danke, dass du ihnen treu gewesen bist, immer wie du treu bist, dass du ihnen immer wieder weg Richtschnur gewendet bist, dass sie sich immer wieder an dir ausrichten haben dürfen, dass sie immer dir nachfolgen dürfen und dass sie wissen, dass du jeden von ihnen lieb hast, auch wenn nicht jeder perfekt ist. Danke, lieber Jesus, dass sie auch zu der Ehe stehen in der heutigen Zeit, dass sie auch in der Gemeinde das vortragen, dass sie sich segnen lassen, was dein Segen sein soll für die weitere Zeit. Danke, Jesus, für dieses Ehepaar.
Halleluja, Herr. Ja, mir ist heute eingefallen, wie der Toni das gesagt hat, von der Treue. Du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Bei dir gibt es keine Untreue. Bei uns gibt es immer wieder. Und durch deine Treue wird es einfach durchdrungen. Durch deine Treue wird es weggenommen von uns her. Und in 25 Jahren Ehe und in der Zeit, wo man sie kennt, gibt es viele Höhen und gibt es auch ganz, ganz viele Tiefen. Und in die Tiefen, da bist du treu. Da bist du der Einzige, der das aufrechterhält, Herr. Und ich danke dir so dafür, dass du uns nicht verurteilst und dass es auch keine Verurteilung gibt in der Ehe von den zwei, die jetzt vor dir knien. Die knien nicht vor uns, sondern die knien vor dir und legen die kommenden 25, 30, 40, 50 Jahre Ehe vor dir her und bitten um dein Segen, um deine Treue. Brauchen sie nicht bitten, deine Treue ist da und die ist für alle da von uns, Herr. Wir brauchen uns nur dir ausliefern, Herr. Und ich danke dir für die zwei, ich danke dir auch für das Vorbild, danke dir, dass sie das weitergeben an einen Mädels, Herr, dass das einfach greifbar ist, dass das eine Gemeinschaft ist, die es wert ist zum Durchdrung auch über schwierige Zeiten. Und ich bitte, dass du deine Hand über einer, aber auch unter einer hältst und sie tragst, wenn es selber nicht mehr zum Durchdrung ist. Danke, Herr.
Danke, Jesus, dass du das Bindeglied zwischen den beiden bist. Du bist Herr und du bist König. Und wir danken dir, dass du ihnen beistehst und hilfst, dass sie sich gegenseitig vergeben, dass dass sie für gegenseitig für sich da sind. Ganz wichtiger Punkt erscheint mir, dass sie, wenn es wirklich Auseinandersetzung gibt, dass sie die Sonne nicht untergehen lassen, sondern dass sie sich vor dem Sonnenuntergang noch einigen und glauben, aufeinander zugängen. Auch wenn man glaubt, der andere ist schuld, dass man gerade dann den Weg sucht und sagt, komm, können wir die Sache beendigen. Danke, dass du, Jesus, dazwischen stehst und der Klebstoff bist zwischen den beiden auf die nächsten Jahrzehnte. Dafür danken wir dir. Halleluja, Jesus.
Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du Schutz und Schild bist, auch diesem Ehepaar, dass du deine Treue erwiesen hast über diese lange Zeit jetzt, Herr, und keinen Augenblick dich zurückziehst. Herr, dass du ihre Vergangenheit, Gegenwart und auch ihre Zukunft bist und dort in Mitte sein sollst. Jesus, wir beten um Schutz und Bewahrung, um Führung und Leitung. Herr Jesus, um Klarheit, immer wieder auch geistliches Verständnis, Dinge einordnen zu können. Wir legen dir Frank und Doris hin und danken dir, dass du der Töpfer bist. Und sieh der Ton, den du formen kannst. Jesus, bewahr ihnen weiche Herzen, Herr, die sich immer wieder ansprechen lassen, ansprechbar bleiben von dir her und auch füreinander. Wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen, Herr, weil du gerne willig gibst. Herr, und du weißt, Herr, was wir brauchen, sogar noch ehe wir dich bitten. Und du weißt, was die beiden brauchen. Wir lassen sie in deiner Hand und danken dir, dass du sie führst als der gute Hirte und sie sicher ans Ziel bringst. Danke dafür, Jesus. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alle Unvernunft, als alle Sorgen, als alle Gefühle und Emotionen, als alles, was schwierig ist, dieser Friede soll euer Herz und eure Gedanken erfüllen in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen. Steht doch bitte wieder auf. Normal kriegen die